Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt. Stellt euch vor, wir würden jedem Menschen genau den gleichen Schuh anziehen. Einigen wir uns auf Durchschnittsgröße 40. Leder, schmal geschnitten. Einigen von uns würde dieser Schuh sicher gut passen. Aber mir wäre der viel zu groß. Und meinem Kollegen Georg sicher sehr viel zu klein. Denn die Menschen sind eben unterschiedlich. Und deshalb würde ja auch niemals jemand auf die Idee kommen, alle mit dem gleichen Schuh einzukleiden. Nur in der Medizin, da machen wir oft genau das.
We treat people on population averages, yet we're all individuals.
Wir setzen auf bewährte Behandlungen für eine Krankheit. Nur eben bewährt beim Durchschnittspatienten. Und dabei vergessen wir genau diese Unterschiede.
Die Vision der Präzisionsmedizin ist eigentlich, dass ich zum Arzt gehe, dass dann eine ganze Batterie von Tests gemacht werden, die ein total klares, präzises Bild von mir entwerfen. Von mir, meinen genetischen Veranlagungen, meinem Lifestyle, aber eben auch meiner Krankheit, meine Symptome. Und der Arzt oder die Ärzte dann wirklich sagen kann, aha, hier ist ganz klar, diese Therapie vorzuziehen, allen anderen.
Noch ist das aufwendig und teuer, wie maßgeschneiderte Schuhe eben auch. Es könnte aber bald genauso zugänglich sein wie ein Einheitslatschen. Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche prüfen wir Ideen, die unser Leben verändern könnten und wie aus Forschung Realität wird. Heute wollen mein Kollege Georg Rüschemeier und ich wissen, wie kann Präzisionsmedizin wirklich zu einer besseren Behandlung von Krankheiten führen? Ich bin Lena Waldle und für die Sommerferien habe ich etwas für euch treue Podcast-Hörer. Ihr könnt eine Woche lang NZZ-Artikel gratis lesen. In der App und online. Ganz unverbindlich. Alle Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und damit willkommen zu Quantensprung.
We think medicine is broken. It's broken in lots of ways.
Michael Snyder fällt ein hartes Urteil über sein eigenes Fachgebiet. Die Medizin sei kaputt.
We don't respond to medicines the same way. We don't respond to lifestyle the same way.
Denn jeder Mensch reagiert anders auf Medikamente, auf Umwelteinflüsse, auf Krankheitserreger. Doch die Art, wie viele Krankheiten behandelt werden, spiegelt das eben nicht wider.
I call that like throwing mud up against the wall. See what sticks, as opposed to really knowing, oh, here's what's wrong with you. Let's treat you this way.
So können wir noch einfach Dreck an die Wand werfen und schauen, was hängen bleibt. Beklagt der Professor an der Universität Stanford und Leiter des Zentrums für Genetik und Präzisionsmedizin.
We talk about precision medicine. It kind of started out as a endeavor to give people the right drugs at the right time.
Anfangs sprach man von personalisierter Medizin oder auch individualisierter Medizin. In der Krebsforschung spricht man oft von sogenannten Targeted Therapies und inzwischen hat sich der Begriff Präzisionsmedizin so ein bisschen durchgesetzt. Bei all diesem Begriffswirrwarr kann man aber doch zwei wichtige Unterscheidungen machen. Und zwar einmal gibt es diese wirklich total individualisierten Therapien, die gibt es auch schon und die sind natürlich auch extrem spannend. Das heißt, das ist diese Idee, dass man wirklich eine genau passende Therapie überhaupt erst entwickelt.
Bei Schuhen würde das heißen, manche brauchen einen Schuh nach Maß. Und anderen passt auch ein Standardmodell, aber eben in einer Halbgröße.
We're all unique in many ways, but we have some commonalities.
Wir schauen uns heute die Stratifizierung an von Patienten. Das heißt, die Einteilung von vielen Patienten, die auf den ersten Blick das Gleiche haben, in vielleicht etwas schwerer zu erkennende Untergruppen. Und das ist der Bereich der Präzisionsmedizin, der, glaube ich, das meiste Potenzial für die meisten Menschen hat, weil wir dann eben für jede Patientengruppe die richtige Therapie finden können.
Diese Unterteilung ist am weitesten in der Krebsmedizin fortgeschritten.
Ja, es gibt ein sehr klassisches Beispiel und zwar ist das die Behandlung der sogenannten chronischen myeloischen Leukämie. Das ist einfach eine Spezialform von Blutkrebs, die ist nicht sehr häufig, aber auch nicht ganz selten. Da behandelte man bis zur Jahrtausendwende ungefähr, entweder mit einer Chemotherapie, aber vor allem mit einer sogenannten Knochenmarkstransplantation. Das ist echt ein harter Eingriff und die Erfolgsquoten waren auch nicht so ganz perfekt. Und heutzutage, 25 Jahre später, kann man die mit einer kleinen Tablette einmal täglich genommen, die fast keine Nebenwirkungen hat, eigentlich wunderbar unter Kontrolle halten. Ein Leben lang, die Patienten haben also überhaupt keine verkürzte Lebenserwartung mehr gegenüber gesunden Vergleichspersonen.
Diese kleine Tablette wirkt aber eben nur bei einer ganz bestimmten Form von Leukämie.
Der Hintergrund von dieser Geschichte ist, dass eben die Krebsentstehung für diese spezielle Form von Leukämie, die hängt damit zusammen, dass sich da zwei Chromosomen in der betroffenen Zelle, ist eins auseinandergebrochen und dieses Bruchstück hat sich an ein anderes dran geklebt und dadurch entsteht so ein mutiertes Gen. Das signalisiert nämlich der Zelle durchgehend einfach nur sich zu teilen und eben zur Krebszelle zu werden.
Dass diese eine Therapie für diesen speziellen Krebs die beste Heilung verspricht, das findet ein Tumorboard heraus. So eines tagt zum Beispiel am Freitagnachmittag am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Onkologen, Strahlentherapeuten, Chirurgen, aber auch Bioinformatiker und Genetiker sitzen stundenlang zusammen. Sie sprechen jeden einzelnen Fall, jeden Patienten genau durch und suchen gemeinsam nach der besten Behandlung. Das nennen sie ein biologisches Profiling.
Und je nachdem, was das biologische Profiling der Erkrankung ergibt, kann man dann seine Medikamente auswählen und geht nicht mehr irgendwie mit einer One-Size-Fits-All-Chemotherapie zu Werke.
Einer der Ärzte ist der Onkologe und Abteilungsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum, Stefan Fröhling. Für die Diagnose ist echte Detektivarbeit gefragt und die Hilfe von Omics, einer Analyse des ganzen Körpers.
Also wir brauchen Gewebe, um eben aus diesem Tumorgewebe DNA und RNA in der Regel zu gewinnen und teilweise eben auch Proteine.
Zuerst schauen die Ärzte im Tumorboard auf die Genomik. Sie zoomen in die Zelle und untersuchen das Erbgut.
Ja, also die Basis von jeder Krebserkrankung, kann man eigentlich sagen, ist ja eben immer eine Veränderung in diesem Erbgut. Und wir alle haben ja unser Erbgut in jeder einzelnen unserer Zelle in Form von DNA verteilt auf 46 Chromosomen. Diese darin gespeicherte Information, die bestimmt eben, wer wir sind, sie steuert alle unsere Lebensfunktionen von der einzelnen Zelle bis hin zum gesamten Organismus. Genau in diese Bauanleitung kann sich eben Fehler einschleichen. Das sind eben diese berüchtigten Mutationen. Und wenn es dumm läuft, dann führen diese Mutationen eben dazu, dass eine Zelle krebshaft entartet, sagt man.
Im Alltag ist halt die Genetik wirklich wichtig geworden, weil da ist die Technologie relativ weit, relativ robust und auch vergleichsweise bezahlbar.
Jetzt kann man sowohl in das Genom einer gesunden Zelle gucken, als auch in die Gene einer kranken Zelle. Und man kann sehr genau herausfinden, oh, was hat sich in der kranken Zelle gegenüber den gesunden verändert, damit die eben jetzt zum Beispiel zu einer Tumorzelle geworden sind. Und wenn man jetzt erstmal weiß, was genau die Grundlage ist für diese Veränderung der Zellen, dann hat man auch eine viel bessere Chance, passende Therapien zu finden, die jetzt genau auf diese Veränderung passen.
Und es gibt halt auch Fälle, wo die Genetik nichts liefert. Also wo man dann irgendwie sagt, nee, also die Gene sagen uns jetzt eigentlich nicht, was den Tumor antreibt.
Und genau deshalb setzt das Tumorboard rund um Stefan Fröhling nicht nur auf die Analyse der Gene, also die Genomik, sondern auf einige weitere Omics. Man spricht von Multi-Omics. Diese Analyseverfahren sollen ein noch genaueres Bild der Vorgänge zeichnen, die im kranken Körper schieflaufen.
Was wir uns gerade angeguckt haben, diese Genomik, da geht es ja darum, was steht im Bauplan für die Enzyme, die unser Leben sozusagen bestimmen. Jetzt wird aber in der Zelle von diesem Bauplan, bevor das umgesetzt wird, wird erstmal eine Abschrift gemacht. Aus DNA wird RNA. Und diese RNA-Abschrift, die kann man sich eben auch angucken. Und das Interessante daran ist, dass man dann sieht, nicht nur, was könnte hier alles passieren in der Zelle, so wie was ist im Bauplan angelegt, sondern man sieht auch, was ist hier gerade in dieser Zelle aktiv und welche Teile des Bauplans werden gerade überhaupt nicht abgelesen zum Beispiel. Und da kann man zum Beispiel auch auffällige Abweichungen schon erkennen. Und wenn einem das noch nicht reicht, dann kann man sich auch die Proteomik angucken. Das ist die nächste Omik. Das ist praktisch die Gesamtheit aller Eiweiße in der Zelle. Also aus dieser RNA-Abschrift werden dann Proteine produziert. Eiweiße, die aus einzelnen Aminosäuren zusammengebaut werden und wahnsinnig vielfältig sein könnten. Und die Proteomik guckt sich eben auch genau an, welche von diesen Eiweißen in der Zelle wirklich vorkommen. Weil es könnte ja sein, dass im letzten Schritt dieser Umwandlung in echte Eiweiße doch irgendein Mechanismus wieder gesagt hat, nein, dieses Transkript hier wird nicht abgelesen und nicht umgesetzt. Und das passiert auch tatsächlich. Und deswegen ist es auch nochmal eine zusätzliche Information, die man kriegen kann, welche Proteine liegen wirklich tatsächlich vor in der Zelle.
Schritt für Schritt arbeitet sich das Tumorboard also von der Genomik zur Proteomik. Und wenn das immer noch kein klares Bild ergibt, dann gehen die Krankheitsdetektive weiter zu den nächsten Omics.
Ja, es gibt dann noch die Metabolomik, weil viele dieser Proteine, über die ich gerade sprach, sind ja Enzyme, die irgendeine Funktion in der Zelle übernehmen. Auch so ein klassisches Beispiel ist die Amylase im Speichel, die aus Stärke im Brot Zucker macht. Das merkt man, wenn man länger so ein Brot im Mund behält, dann schmeckt das irgendwann ganz süß. Und auch da kann man natürlich wieder so eine Omik machen. Das heißt, man guckt sich nicht nur irgendwie die Amylase an und nicht nur die Stärke, sondern man guckt sich alle Stoffwechselvorgänge, die man überhaupt testen kann, an, die in einer Zelle ablaufen können, und guckt, sind davon irgendwelche zum Beispiel auffällig verstärkt oder runtergefahren.
Am Ende bekommt das Tumorboard ein umfassendes molekulares Bild des Körpers.
Und dann brauchen wir natürlich klinische Informationen, also müssen die Vorgeschichte kennen, müssen wissen, was hatte der Mensch schon für Therapien, wie ist er sonst so drauf.
Diese Informationen wertet das Tumorboard dann gemeinsam aus.
Also jetzt an einem Zentrum wie unserem, wenn da Patienten mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung kommen, ist es schon nahezu Standard, dass man eine sehr breite molekulargenetische Testung macht.
Bei einer so individuellen Behandlung müsste die Erfolgsquote doch eigentlich sehr hoch sein. Doch das ist sie nicht immer.
Diese Patienten, die an so ein Zentrum wie in Heidelberg kommen und die dann in so einem Tumorboard besprochen werden, das sind meistens Patienten, die schon eine lange Behandlungsgeschichte hinter sich haben, eine lange Krankheitsgeschichte, bei denen der Tumor oft schon weit fortgeschritten ist, die schon alle möglichen Standardtherapien ausprobiert haben, bevor sie jetzt vor diesem Tumorboard sozusagen nochmal diskutiert werden und geguckt wird, was gibt es denn hier noch für Möglichkeiten.
Also ich würde sagen, erworbene Resistenz gegenüber den Medikamenten ist ein Riesenproblem.
Es ist ein bisschen, als hätte man schon ganz viele Blasen an den Füßen, weil kein Schuh jemals richtig gepasst hat. Und dann schmerzen natürlich sogar die maßgeschneiderten Schuhe. Die Spezialbehandlung, die kommt eigentlich zu spät. Denn so ein Tumorboard ist absolut nicht der Standard.
Ja, das liegt vor allem an zwei Gründen. Also erstens ist so ein Tumorboard natürlich sehr zeitaufwendig und ressourcenintensiv. Da sitzen weiß Gott wie viele Experten stundenlang zusammen und besprechen sehr, sehr ausgiebig jeden einzelnen Patienten. Und das andere ist, vielen Patienten reicht ja die Durchschnittsbehandlung. Das ist oft ziemlich effizient, es erstmal zu probieren. Insofern brauchen wir nicht immer die Präzisionsmedizin vielleicht. Das Problem ist natürlich, die Leute, bei denen diese Standardtherapien nicht so gut funktionieren, die sind umso länger im Gesundheitssystem und die warten jahrelang da unter Umständen darauf, dass endlich die richtige Therapie gefunden wird. Und das ist natürlich sehr schlecht für diese Patienten. Es hilft aber auch dem System nichts, wenn man jahrelang falsch behandelt.
Ich würde grundsätzlich auf dem Standpunkt stehen, wenn man eben die richtige Therapie auswählen kann, sollte das eigentlich in letzter Konsequenz kosteneffizient sein, weil man vermeidet ganz viele Therapien, von denen man vorher eigentlich schon wissen kann, das wird nicht wirken. Mit allen Folgekosten. Leute liegen im Krankenhaus, haben Nebenwirkungen ohne Ende. Also da sehe ich ein gewisses Einsparpotenzial.
Deshalb hofft Stefan Fröhling, dass in Zukunft eine präzise Diagnose viel früher und einfacher gemacht werden kann. Multiomics für alle und im Schnelldurchlauf.
Die Traumvorstellung wäre, dass man, und daran wird ja auch gearbeitet, dass man sehr, sehr frühzeitig quasi Blutproben entnehmen kann und beginnende Tumorentwicklung sehen kann und man dann in Anführungsstrichen nur den Chirurgen bittet, nimm ihn raus und das Problem ist erledigt.
Genau in solchen Tests arbeitet Michael Snyder in Stanford. Er will jegliche Krankheit so früh wie möglich entdecken, dann, wenn noch alle Möglichkeiten zur Behandlung offen sind. Und das Versuchskaninchen für diese Forschung, das ist er selbst. Wir sind gleich zurück.
Was treibt Menschen in die steilsten Bergwände der Welt? Und was lernen sie dabei über die eigenen Grenzen? Am 25. August sprechen wir bei NZZ Live in Zürich mit dem Extrembergsteiger Dani Arnold und der Freeriderin Nadine Wallner über Mut, Verantwortung und die Faszination des Risikos. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Tickets unter nzz.ch/live.
So, I'm a proof of principle. I'm just showing what's possible.
Seit vielen Jahren überwacht er nicht nur sein eigenes Erbgut, sondern macht eben auch proteomische Analysen, guckt auf seinen Stoffwechsel und das eben regelmäßig, damit man auch Veränderungen sehen kann. Er liefert alle paar Wochen Urin- und Stuhlproben ab in sein eigenes Labor. Er hat uns im Interview per Videocall auch seine, ich weiß nicht, da waren glaube ich 4 verschiedenen Smartwatches oder Wearables an seinen Handgelenken gezeigt. Also er vermisst sich wirklich nach Strich und Faden. Bei Tag und Nacht in den letzten 9 Jahren, noch ein Beispiel, hat er allein 24 MRI-Ganzkörperscans gemacht. Ja, was andere Leute vielleicht im Leben machen, macht er sozusagen alle paar Monate. Passt ja alles ganz gut zu seiner Idee, nämlich Daten, Daten, Daten. Je mehr ich davon sammle, desto bessere Schlüsse kann ich nachher auch daraus ziehen. Und man muss natürlich auch sagen, Snyder ist auch nicht nur Forscher, also er ist vor allem Forscher, aber er hat auch eine ganze Reihe von Startups gegründet oder mitgegründet, um aus seiner Forschung auch in den USA ein bereits ganz gut laufendes Business zu machen.
Eines der Unternehmen hat sich auf Bluttests spezialisiert.
You get a kit, give drops of blood, mail it in, and they'll give you a report of 650 metabolites.
Denn Snyder ist der Meinung, dass nur mehr Daten zu einer besseren Diagnose und zu einer besseren Behandlung führen können.
Ein einziger Tropfen Blut reicht dafür wahrscheinlich nicht. Vielleicht braucht man ein paar mehr Tropfen oder auch ein ganzes kleines Reagenzglas voll. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so der entscheidende Punkt, würde ich mal sagen. Man kann die mit diesen ganzen Omics schon wahnsinnig viele Daten erfassen, die auch wirklich aussagekräftig sind. Man kann in Blutproben alle möglichen Biomarker nachweisen. Man kann Genome auswerten. Und ich glaube, all das bringt uns dieser ursprünglichen Idee schon ein Stück weiter.
We can now take data from millions and millions of health records and see how people with certain genotypes respond to certain medications. Well,
Snyder sammelt ja nicht nur von sich oder von einzelnen Patienten eine Unmenge von Daten, sondern wenn man diese Daten von vielen Leuten sammelt, dann hat man irgendwann eine riesige Datenbank, in der all diese Daten drin liegen, und die birgt ganz neue Möglichkeiten, einfach Dinge zu erforschen und Zusammenhänge festzustellen.
You know, this is your DNA and this is your profile. So based on that, we think this drug will work 60% of the time, whereas this other one doesn't work at all. And this is a big, big deal.
Also zum Beispiel auf Basis von diesen DNA-Daten in einer großen Datenbank könnte man eben auch gucken, welche genetischen Varianten reagieren gut auf das Medikament A, welche reagieren besser auf B und so weiter und so fort. Also in allen möglichen Dimensionen kann man schauen, wie genetische und diese ganzen anderen Datensätze, die man da gespeichert hat, mit dem Therapieerfolg zum Beispiel korrelieren.
Diesen Therapieerfolg, den muss ein Tumorboard ja noch ständig kontrollieren. Sie müssen die Therapie ja auch anpassen, wenn Sie merken, die wirkt nicht mehr, oder Sie müssen auf eine andere umschwenken.
If you take a drug, you often have to wait many, many months to see if it's working. But with you know, careful tracking, we can try and see if it's, you know, being more effective earlier.
Snyder ist sich sicher, dass er mit all den Daten aus der Genomik, aus der Proteomik, aus der Metabolomik und allen anderen Omics Krankheiten besser überwachen kann. Tumorboards wie jenes von Stefan Fröhling stellt aber diese Datenmenge vor ein Problem. Die vielen Datenpunkte zeigen zwar ein genaueres Bild vom Menschen und seiner Krankheit, aber irgendwann wird dieses Bild auch völlig unübersichtlich. Fröhling setzt deshalb große Hoffnung auf künstliche Intelligenz.
Und dann, was glaube ich so der Holy Grail ist, und da kommen auch die ersten Papers, jetzt ist aber noch ein Forschungsfeld, dass man die KI oder so KI-Agenten sogar autonom Entscheidungen fällen lässt.
Also diese riesen Datenflut, die man dabei erhält, die muss ja irgendwie eingedämmt werden. Und genau dafür wäre natürlich KI eigentlich super, um dann eine Zusammenfassung zu machen. Das Idealziel wäre eben, dass die KI wirklich aus der Gesamtheit dieser ganzen Daten zu einem konkreten Patienten schon die wichtigsten Informationen rauszieht, die zusammenfasst und sagt, auf Basis dieser ganzen Informationen ist wahrscheinlich Therapie A, B oder C die vielversprechendste.
Dann, ich glaube, die Königsdisziplin wäre, aber das ist noch keine Realität im Alltag, dass man auch die genetischen Daten KI-gestützt bewerten lässt.
Georg, heißt es, wir brauchen noch mehr Daten, noch mehr Tests und mehr medizinische KI, damit Präzisionsmedizin zu einer besseren Behandlung von Krankheiten führen kann?
Jein. Also es gibt natürlich schon wahnsinnig viele Methoden, wie die besprochene Genomik oder die Proteomik. Da gibt es sicher auch noch Potenzial für noch bessere, noch präzisere Testmethoden. Aber ich denke, wie Snyder das auch ein bisschen sagt, immer noch mehr Daten zu sammeln, führt irgendwann auch nicht mehr wirklich viel weiter. Wir müssen diese Daten auch verstehen lernen und wirklich wissen, was davon wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist. Dabei könnte uns aber auch tatsächlich die KI ganz gut helfen, glaube ich, um diesen Datenwust dann doch wieder einzuhegen und besser verstehen zu können.
Und dann könnte Präzisionsmedizin auch breiter verfügbar sein und eben nicht nur in Spezialkliniken und irgendwelchen Forschungsabteilungen.
Das ist eben auch das große Problem, wie kriegt man jetzt diese Errungenschaft, die es durchaus gibt, viel mehr in die Breite als bisher. Ne? Und ich denke, auch da könnte zum Beispiel KI helfen, da, wenn es nicht mehr so aufwendig ist, ein Tumorboard zu bestücken und sich regelmäßig zu treffen, dann würde es natürlich auch total helfen, dass das auch in kleineren Krankenhäusern zum Beispiel passieren kann. Professor Snyder stellt sich so ein bisschen vor, man könnte ein Tumorboard auch in der Hosentasche haben, dass einem das Handy dann sozusagen das Ergebnis schon vorwegnimmt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, man muss auch den Human in the Loop behalten, wie man so schön sagt, aber da ist einiges möglich, denke ich.
Dann könnte das auch für andere Krankheiten eingesetzt werden, stelle ich mir vor.
Also da wird ja auch schon total viel dran geforscht. Wir haben jetzt heute hauptsächlich über Krebsmedizin gesprochen, weil das auch ein schönes Paradebeispiel ist, weil Krebs eben auch meistens genetisch bedingt ist. Ein anderes schönes Beispiel sind so seltene genetische Krankheiten. Auch da gibt es erhebliche Fortschritte, wo man einfach viel genauer diagnostizieren kann, was genau dem Menschen fehlt. Und dann auch wirklich bessere Therapien zur Verfügung hat. Die anderen Volkskrankheiten jetzt wie Diabetes und Herz, das ist die nächste große Grenze. Die sind schwieriger, die sind komplexer als Krebs, was die Ursachen angeht und die Gemengelage. Aber auch da gibt es eben total viele vielversprechende Ansätze.
Präzisionsmedizin ist also trotz all der Buzzwords, die wir heute gehört haben, mehr als ein Hype, würdest du sagen?
Würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, jeder Hype verläuft ja so. Erstmal gibt es diese große Welle, die nach oben geht. Alle reden drüber, sind total begeistert. Es werden Versprechungen gemacht, die nach purem Wahnsinn klingen. Und dann kommt meistens das tiefe Tal der Enttäuschung in dieser klassischen Hype-Forschung. Und was dann kommt, und ich hoffe, da sind wir jetzt ungefähr angekommen, ist dieses Plateau des konstruktiven Entwickelns sozusagen. Also da, wo dann dieses Buzzword wirklich zeigen kann, was in ihm steckt. Und ich bin da, glaube ich, ziemlich optimistisch, dass die Ansätze doch ziemlich hilfreich sein werden, jetzt und in Zukunft.
Danke dir, Georg.
Gerne.
Für die Präzisionsmedizin ist also wichtig, jeder Körper ist einzigartig, aber eben nicht jede Krankheit. So ist es ja auch ein bisschen, wie wenn wir Schuhe kaufen gehen. Für viele ist der Standardschuh, Größe 40, schmal geschnitten, genau richtig. Manche brauchen einen Schuh in einer Halbgröße. Und einige wenige werden auch eine Spezialanfertigung brauchen. Und was am besten passt, das zeigt eine präzise Diagnose. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick. Und mit dem exklusiven 7-Tage-Abo bekommt ihr noch ganz viel weiteren Lesestoff der NZZ. Alle Links gibt's in den Shownotes. Ich bin Lena Waldle und nächste Woche könnt ihr euch auf eine Folge meiner Kollegin Anna Weber freuen.